euch von ganzem Herzen, am heutigen Abend in eurer Mitte sein zu dürfen.
Mein Name ist Edi Bersan. Gerhard, mein Freund, hat mich mal gefragt, als wir uns mal begegnet haben, für 10 Tage auf einer Familienfreizeit, würdest du uns auch mal besuchen in Hagen? Aber wir sind eine kleine Gruppe. Verachtest du uns oder kommst du gerne zu uns? Und ich will euch sagen, von meiner Herzenshaltung, ich gehe dort, wo ich eingeladen bin und werde, egal wie viele Menschen kommen. Wichtig ist es, dass wir aus der Gemeinschaft heraus profitieren, gestärkt, ermutigt werden und so dann motiviert für den Herrn wirken und arbeiten. So hat es der Herr dann geführt, dass ich jetzt auf dieser Diensttour 4 Wochen in Deutschland, dass ich den Dienstagabend für mich, also der war für mich ein Freitag, dass ich das ganz gut einplanen konnte. Und so sehe ich mich vom Herrn geführt, am heutigen Abend in eurer Mitte sein zu dürfen. Und ich freue mich von ganzem Herzen, wenn ich Freunde gewinne. Denn ich brauche viele Beter. Männer und Frauen, jung und alt, die für mich, für uns beten. Ich möchte euch am heutigen Abend einladen zu dem fortlaufenden Thema, das ihr durchnehmt. Und ich möchte ein paar Verse mit euch betrachten unter dem Gedanken, was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich werde am heutigen Abend 2 Menschentypen euch vorstellen. Den einen kennt ihr gut, das ist der Daniel, der zweite, den kennt ihr auch, aber von der Wortbetrachtung ist er jetzt dran, Belsazar. Ein Mann, der ein falsches Gottesbild hatte. Denn in dem Leben Saat und Ernte, in dem Lebensstil, wo wir sehen, ist das Gottesbild ausschlaggebend. Denn meine Aussaat ist immer abhängig von meiner Beziehung zu Gott, zu Christus. Und ich wünsche, dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir eins vor unserem Herrn stehen, dass wir nicht Holzheustoppeln haben, sondern dass unser ganzes Leben wirklich auf dieses herrliche Fundament gebaut wurde. Und dass wir am Ende sagen können, da ist Gold, da ist Silber, da sind Edelsteine. Das sind Werke, die durchs Feuer gehen konnten und bestehen konnten. Und ich denke, in dem Sinne haben wir uns heute versammelt. Und ich wünsche mir Gnade zum Reden und euch Gnade zum Zuhören. Daniel Kapitel 5. Ich lese aber Kapitel 4, Vers 34. Ich nehme an, ihr habt Kapitel 4 abgeschlossen und ich nehme dieses eine Wort mit rein, um ein Stück uns zu vergegenwärtigen, worum es in Kapitel 4 ging. Und wir lesen aus dem 5. Kapitel 7 Verse. Wir überspringen dann einen großen Block und wir lesen dann ab Vers 22 weiter ein paar Verse bis einschließlich Vers 23. Also Daniel 4, Vers 34. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig. Und seine Wege sind gerecht. Wer aber stolz einhergeht, den kann er demütigen. König Belsazar macht ein großes Mahl seinen 1000 Gewaltigen und trank vor den 1000 Wein. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und die silbernen Gefäße herbeibringen, welche sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden Belsazar die goldenen Gefäße herbeigebracht, welche man aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus samt seinen Gewaltigen, seinen Frauen und Nebenfrauen. Als sie nun tranken, lobten sie die goldenen, die silbernen, die ehernen, die eisernen, die hölzernen und die steinernen Götter. In demselben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieb gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, so dass der König das Ende der schreibenden Hand sah. Da veränderte sich das Aussehen des Königs, und seine Gedanken erschraken ihn, also dass sich die Gelenke seiner Hüften lockerten und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager, Chaldäer und Sterndeuter holen. Und er hob an und sprach zu den Weisen von Babel, welcher Mensch diese Schrift lesen und sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an seinem Halse tragen und als Dritter im Reich herrschen. Wir überspringen jetzt den Abschnitt und kommen zu Vers 22. Du aber, sein Sohn Belsazar, das sind Worte Daniels, hast dein Herz nicht gedemütigt, trotzdem du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen haben Wein daraus getrunken. Und du hast die silbernen und die goldenen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Göttern gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind, hast du nicht verherrlicht. Soweit Gottes Wort. Von dem Textzusammenhang passt das, was wir jetzt gelesen haben, in Daniel Kapitel 5, in der chronologischen oder in der Reihenfolge, so wie wir es haben in dem Propheten Daniel, etwas später. Es würde eigentlich das, was wir jetzt gelesen haben, hinter Kapitel oder bei Kapitel 7, Kapitel 8, da herum sein, Ende von Kapitel 8, denn wir sind, Kapitel 8, ihr werdet bemerken, im dritten Jahr des Königs Belsazar. Und dann Kapitel 9 haben wir den König Darius. Etwa an dieser Stelle, Ende von Daniel Kapitel 8, Anfang von Kapitel 9, müsste eigentlich geschichtlich der Abschnitt sein, den wir betrachten. Nur, es hat dem Herrn so gefallen, dass er die geschichtliche Seite zuerst uns zeigt und dann die prophetische Seite in dem Buche Daniel. Ich habe mich jetzt gefragt, woher hat dieser Mann so ein Charakter? Ihr müsst euch ja vorstellen, er ist irgendwo in Babylon, kam er als Sklave an. Dieser Mann Daniel, jetzt in Kapitel 5, so wie er redet, ist ein Mann, der mindestens 80 Jahre alt ist. Es sind etwa 66 Jahre vergangen seit seiner Gefangennahme. Er ging als junger Mann weg und kam spät dann dran, das zu schreiben, was wir heute gelesen haben. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, da ist ein Mann, ein König, der lebt, wie er will. Er meint von sich aus, ich bin der allerhöchste Gott. Und er fürchtet keinen Gott. Und jetzt erwartet er von Daniel eine Aussage. Er will wissen, was die Hand, sag ich mal so ein Handstumpf, paar Finger geschrieben haben. Er hat nur das Ende gesehen, er hat irgendeinen Arm gesehen, wie er schnell was schreibt, neben einem Leuchter. Und wisst ihr, diese Männer sind skrupellos. Könige in Rausch, in diesem Weinrausch. Wenn man ihnen eine schlechte Botschaft übermittelt, die können einen köpfen. Dass Daniel da so mutig ist, einem Mann die Wahrheit zu sagen. Und wir wissen es aus Daniel Kapitel 4 und ihr wisst das, er hat dem Nebukadnezar genauso klar, ganz klaren Wein eingeschenkt, wie auch dem Belsatzar. Das, was er dem Nebukadnezar gesagt hat, war nur 26 Jahre zurück. Und er hat dem Nebukadnezar ganz klar und deutlich gesagt, brich mit deinen Sünden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich komme jetzt zu dem Bundeskanzler oder zu dem Präsidenten oder zu dem ganz großen Mann Amerikas und ich sage ihm, brich mit deinen Sünden, Mann. Wir wissen es aus der Geschichte Israels, dass Propheten geköpft wurden, dass Propheten gesteinigt wurden, dass Propheten zerschnitten wurden vom Schwert. Ein Prophet Zacharia, der wurde umgebracht zwischen den Altar, zwischen Tempel und Altar wurde umgebracht, weil er einem König aus Israel die Wahrheit gesagt hat. Ich habe mich gefragt, wie kann Daniel so ein Zeugnis bringen? Woher holt sich dieser Mann die Kraft? Denn es könnte sein, dass irgendwann du oder ich gefragt werden, bitte sag mir die Wahrheit. Bitte sag mir, was sagt die Bibel? Und dann müssen wir uns fragen, sind wir bereit vielleicht zu sterben? Sind wir bereit, den Menschen die Wahrheit zu sagen oder eiern wir herum und versuchen ein Stück uns die Haut zu retten? Und ich habe zwei Antworten. Er hat in der babylonischen Gefangenschaft irgendwann den Propheten Jeremia mitgenommen oder eingekauft. Ich weiß nicht, wie das kam. Aber wir lesen, ihr werdet lesen in Daniel Kapitel 9, das sind 3 Jahre nach dem, was wir heute Abend gelesen haben. 3 Jahre später hat er den Propheten Jeremia und er ließ den Propheten Jeremia und er ließ, dass über die Mauern Jerusalem 70 Jahre verhängt wurden. Was tut er? Er fastet und betet und hat einen Wunsch, dass Gott sich Jerusalems erbarmt. Das zweite, woher er sich die Kraft geholt hat, er hatte immer wieder Eingebungen, Visionen. Gott offenbart ihm Heilsgeschichte. Und als wir mit Gerhard so kamen, habe ich einfach gedacht, ich habe mich jetzt in die Situation eines Daniels versetzt, 2000 Jahre zurück, oder 2000, vielleicht noch mehr als 2600. Stellt euch jetzt mal vor, dieser Mann sieht die Endzeit. Ich gehe davon aus, es ist sehr bald. Aber es könnte sein, es vergehen noch 100 oder 200 oder ich weiß nicht wie viel. Er sieht die Endzeit, er sieht Harmagedon, er sieht die letzten Kriege, er sieht den Antichristen in Daniel Kapitel 7, wo 3 Hörner rausgerissen werden. Er sieht, wie ein Tier aus dem Abgrund kommt. Ich kann mir vorstellen, wie er Tage hindurch wie tot war, bis Gott ihn angerührt hat und aufgerichtet hat. Aber ich sag, wer so ein Gotterlebnis hat, wer so eine Beziehung zu Gott hat, der hat Charakter. Und sein Leben ist eine Aussaat. Sein ganzes Leben, das Leben Daniels ist eine Aussaat. Und er sät aus. Und das, was er geredet hat, das war wirklich rettend für Nebukadnezar. Denn Nebukadnezar tut am Ende von Kapitel 4 Buße. Und er bekehrt sich zu dem lebendigen Gott, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er anerkennt, dass Gott der allerhöchste Gott ist. Und er redet so gewaltig über Gott. Und ich möchte am heutigen Abend, nachdem ich das als Einleitung gesagt habe, dass er seinen ersten wichtigen Gedanken uns mitgeben. Was für ein Gottesbild haben wir? Was für ein Gottesbild hat Nebukadnezar? Was für ein Gottesbild hat Daniel? Und ich möchte jetzt 2 Verse aus diesem ganzen Zusammenhang hervorgreifen und diese Worte nochmals lesen. Vers 34 aus Kapitel 4, Daniel 4, 34. Nebukadnezars Worte, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber stolz einhergeht, den kann er demütigen. Und das redet ein König. Drei Grundwahrheiten, die in Zusammenhang oder im Einklang mit Gott uns gesagt werden. All sein Tun ist richtig. Seine Wege sind gerecht und er kann demütigen. Er demütigt, aber die, die sich demütigen, die kann er aufrichten. Die erhebt er. Sein Tun ist richtig. Daniel, kannst du das auch sagen? Als du als 16, 17-Jähriger verschleppt wirst aus dem Königshause von den ganz Adligen Jerusalems, wurde er verschleppt, ja, 605, als die Verbannung begann, die Edlen wurden verschleppt, dass sie Gehirnwäsche bekommen, damit sie dann die Marionetten Babylons werden. Und er entscheidet sich, kompromisslos zu leben. Er entscheidet sich, Daniel Kapitel 1, ihr habt es doch in Erinnerung, sich nicht zu verunreinigen mit der Tafelkost des Königs. Als junger Mann. Das ist Charakter. Ich sage immer wieder auch jungen Menschen, Charakter heißt, Nein zu sagen, wenn alle von dir ein Ja erwarten. Das ist Daniel. Er sagt Nein. Weil er Nein sagt, sagt er Ja zu Gott. Der weiß, sein Weg ist richtig, sein Tun, er fehlt nicht. Und das brauche auch ich im Alltag. Im 21. Jahrhundert, in den Stunden und den schweren Stunden meines oder deines Lebens, brauchen wir diese Gotterkenntnis, dass wir sagen können, sein Tun ist richtig. Ich sage euch etwas in dem Zusammenhang aus meinem Leben. Ich bin in Rumänien aufgewachsen. Als Siebenbürger Deutscher, deshalb kann ich einigermaßen Deutsch reden. Ich kann nicht so gut reden wie ihr. Ich kann nicht Dialekt, ich spreche Hochdeutsch. Ich bin im Lande aufgewachsen, mein Vater ein Ungar, meine Mutter eine Deutsche. Als junger Mensch kam ich zum lebendigen Glauben, das sind gute 40 Jahre her. Und als ein junger Mensch hatte ich eine Leidenschaft, Jesus Christus groß zu machen. Und ich weiß es, als ich zum Glauben kam, 2,5 Jahre später, hat man mir, als ich im Militär war, hat man mir als Rekrut, als Soldat gesagt, Junge, wenn du so weitermachst, dann werde ich töten. Und ich wusste, jedes Mal, wenn ich meinen Mund öffne und Jesus Christus bekenne, kann es mich mein Leben kosten. Ich habe darüber nachgedacht, Jahre später, auch als ich 1999 dann eingebürgert wurde in Deutschland, hat man mich gefragt, ob sie vor oder nach der Wende Probleme hatten. Wurden sie um des Glaubens willen oder weil sie Deutsche sind, benachteiligt? Sie müssen Beweise bringen. 99, 10 Jahre nach der Wende, soll ich Beweise bringen, dass ich benachteiligt wurde. Und ich wurde benachteiligt, weil 10 Jahre nach der Wende ich mit der Securitate 2 Prozesse hatte. Man kann sich nicht vorstellen, 10 Jahre nach der Wende. Und ich sagte, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das System ist nicht weg, nur Menschen wurden weggefegt. Aber das System ist in den Herzen und in den Köpfen der Menschen drin. Und als ich verfolgt wurde, als bei mir 1986, nachdem ich einem Mitarbeiter von Ceausescu geholfen habe, damit er Medizin aus der USA bekommt, Castrop Rauxel ist nicht weit von euch, stimmt's? Mit Rolf-Dieter Falk, dem ehemaligen Baptistenprediger, Anfang der oder Ende der 80er Jahren, haben wir reingeschmuggelt nach Rumänien ein Kubikmeter Medikamente aus der USA. Und ein Generalmajor, die rechte Hand von Präsidenten damals Rumäniens, hat bekommen davon, er musste sterben, er wurde verseucht mit Radium. Und als dieser Mann dann diese Medizin bekam und als dieser Mann dann erlebt, dass es ihm besser geht und als er für seinen Geist erlebt, dass er Evangelium Jesu Christi bekommt und sich bekehren kann, dann wusste ich, ist Gottes Weg richtig, wenn sie dich heute töten. Gott macht keine Fehler. Egal wie Gott dich geführt hat oder führen wird, ich wünsche es mir, dass wir immer wieder sagen können, Gott, dein Tun ist richtig. Und seine Wege, sie sind gerecht. Wenn man dieses Gottesbild vor Augen hat, dann wird man Gott nicht immer verstehen. Aber man wird ihm vertrauen. Und aus diesem Vertrauen wird man sagen, Herr, Vater, ich verstehe dich jetzt nicht. Aber ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Ich weiß, Herr, dass du mich vollenden willst. Ich weiß, dass du mich umgestalten willst in dein Ebenbild. Und ich sage dir dann, mein Herr, ich sage ja zu deinem Weg und zu deinem Handeln in meinem Leben. Und desto eher ich in meinem Herzen Ja sage zu Gottes Wege, desto eher kehrt der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, in mein und in dein Herz. Ich wünsche, dass wir einfach das mitnehmen. Mein Gottesbild prägt mein Lebensstil, prägt Daniels Lebensstil, prägt Nebukadnezars Lebensstil. Er schämt sich nicht, allen Menschen zu sagen, Leute, Gott hat mir geholfen. In Daniel Kapitel 5 haben wir gelesen, am Ende des 23. Verses wieder ein paar Worte über unseren Herrn, so wie Daniel ihn sieht diesmal. Und Daniel sagt, denn Gott aber, in dessen Hand dein Odem und alle deine Wege sind. Das ist eine Steigerung jetzt. Wir haben es ja von den Wegen gehört, dass die Wege gerecht sind. Und alle deine Wege, sie sind vor Gott. Und in seiner Hand, König Belsazar, ist dein Odem. Wisst ihr, das tröstet mich. Belsazar ist in derselben Nacht gestorben, er wurde ermordet. Die Perser sind reingedrungen in die Stadt. Sie haben das Wasser der Stadt, den Euphrat, haben sie umgeleitet und plötzlich war kein Wasser mehr da und sie sind dann durch diese Tunnels, die entstanden sind, rein in die Stadt und die haben gelebt in Saus und Braus. Sie hatten Essen und Alkohol und Frauen ohne Ende. Die Nacht war die letzte Nacht bei Belsazar. In wessen Händen ist der Odem? In Gottes Hand. Wisst ihr, ich habe diese Geschichten aufgesaugt und habe sie dann in meinem Herzen vergegenwärtigt. Und als man mir etwas sagte, Junge, das ist bald aus mit dir, dann wusste ich, und ich habe ihnen nur so gesagt, kein Haar von meinem Haupt fällt ohne das Wissen meines Herrn. Aber ich muss euch noch etwas sagen. Wer mich antastet, tastet Gottes Augapfel an. Und wer mich antastet, der hat es mit dem lebendigen Gott zu tun. Wenn ihr es wollt, tut es. Geschwister, das tröstet uns. Und ich wünsche euch für euer Leben und für die Zukunft, jung und alt, dass man mit dieser Gelassenheit in die Zukunft hineinblicken kann. Mein Odem in seiner Hand. Das heißt, ich muss keine Angst haben, was morgen kommt. Denn wie viele, darf ich mal so sagen, unberechtigte Sorgen nehmen wir mit in die Nacht? Wie viel Ängste haben wir? Wie wird es sein? Mit meiner Krankheit, mit meinem Rheuma, mit meinem Herzen, mit, und am Ende 95% der Sorgen gehen nicht in Erfüllung. Ich habe unlängst meinen Freund, meinen geistigen Vater, den Christo, mit dem Gerhard noch in der die Kuhreise war in Israel beerdigt. Ein Mann, 150 hat er mindestens gewogen nach der OP, hat sein ganzer Stoffwechsel gesponnen und seine liebe Frau, eine zarte Seele, eine zarte Frau, knapp 55, maximal 60 Kilo. Und sie sagt, wie wird es sein, wenn ich den Joachim pflegen werde? Und nach der Morgenandacht beten sie zusammen. Sie geht bis in die Küche. Sie kommt zurück. Joachim hat einen Schlag, liegt mit dem Kopf auf dem Rücken. Eine Stunde später Bestattung und alles. Und sie sagt, Edi, wie gnädig war Gott. Mit ihm einerseits und mit mir andererseits. Warum sage ich euch das? Mein Oder und dein Oder in seiner Hand. Deshalb 99% der Sorgen sind nicht berechtigt. Dieses Gottesbild prägt unser Lebensstil. Dieses Gottesbild prägt das Leben eines Daniels, dass er aussehen kann, dass er Evangelium verkündigen kann, dass er anderen Menschen sagen kann, was für einen lebendigen Gott er hat. Und es beeindruckt mich etwas ganz Besonderes bei Daniel. Und ich habe den Namen Gottes ein Stück. Diesen Namen Gottes möchte ich euch noch mitgeben und euch zeigen, was der Name Gottes im Leben eines Gotteskindes wirken kann. Daniel redet in dem und sagt dem Belsazar, Belsazar, dein Vater, besser gesagt dein Großvater, hat den allerhöchsten Gott, steht im Vers 21, hat den allerhöchsten Gott angebetet. El Elyon, der allerhöchste Gott, taucht das allererste Mal in der Bibel im Tale des Königs bei Jerusalem. Der allerhöchste Gott begegnet dem Stammvater Israels, dem Vater des Glaubens Abraham. Und er ihm steht gegenüber, einerseits des König Sodoms von unten und andererseits der König oder der Priester, Priestergott, Priesterkönig, entschuldigt, Priesterkönig Melchisedek. Melchisedek stellt dem Abraham nach der Schlacht, wo er Lot zurückholt, stellt er ihm den allerhöchsten Gott vor. Den Gott, von dem Daniel in Kapitel 5, Vers 21 dem Belsazar was sagt. Und wisst ihr, was jetzt geschieht? Wenn man den allerhöchsten Gott kennt, lässt man sich nicht mehr beschenken von dieser Welt. Warum? Beobachtet, was geschah. Als Melchisedek Abraham mit Brot und Wein ihm entgegenkam und als er ihm zeigt, den lebendigen, den allerhöchsten Gott, den Gott des Himmels und der Erde, kommt der König von unten, kommt der König von Sodom und sagt ihm, gib mir die Seelen und du behalte alles. Und der Mann Gottes sagt, ein Schuhriemen will ich nicht. Ich hebe meine Hände zu dem allerhöchsten Gott. Leere Hände. Aber ich lasse mich füllen jetzt von dem allerhöchsten Gott. Bemerkt genau dieselbe Gesinnung im Leben Daniels. Er sagt ihm die Wahrheit, er übermittelt dem König die Botschaft Gottes und jetzt sagt der König, ich gebe dir, Vers 16, ich bekleide dich mit Purpur, ich gebe dir. Und wisst ihr, was er sagt? König, behalte alles für dich oder gib's einem anderen. Ich brauche es nicht. Daniel, wie ist das möglich? Ich kenne den Allerhöchsten und ich weiß, dass mein kurzes Leben, was brauche ich noch als 80-Jähriger? Ehre bei Menschen? Das ist ein Schritt zurück, nicht ein Schritt nach vorne. Ich habe die Ehre bei meinem Herrn. Ich brauche nicht mehr die Ehre von den Menschen. Und ich sage euch jetzt einen Satz, vielleicht können wir das darüber heute Nacht, wenn wir nicht schlafen, darüber nachdenken. Wer nichts mehr von dieser Welt erwartet, der kann dieser Welt etwas schenken. Wer etwas erwartet von dieser Welt, ist am Schweinetrog dieser Welt und sucht Linsengerichte und sucht Treber. Und ich wünsche, dass keiner von uns begehrt, seinen Bauch oder seine Seele zu sättigen mit dem, was die Welt geben kann. Denn das, was die Welt gibt, ist zeitliche Ergötzung der Sünde. Was Christus gibt, er schenkt uns die Fülle. Und die Fülle ist Fülle, Reichtum an Gnade, damit ich die Herrlichkeit sehe, die mir entgegenkommt, die mich erwartet, wenn ich aus diesem Zustand in einen anderen Zustand gehe. Aus einer vierdimensionellen Welt von Raum und Zeit in eine Welt, wo mindestens 5, 6 oder 7 Dimensionen sind, wo ich einen neuen Leib haben werde, wo ich Herrlichkeit erlebe. Und das ist der Geist von oben, hebt unsere Blicke zum Allerhöchsten. Und der Geist, der Zeitgeist, zeigt uns immer die Treiber dieser Welt. Und ich wünsche für uns heute eine ganz neue Blickrichtung. Eine ganz neue Perspektive. Egal wie es mir gehen wird, dass ich einfach meinem Herrn sage, Herr, ich liebe dich. Egal was kommt. Und ich sage euch, das müssen wir in den guten Stunden unseres Lebens sagen. Ich erzähle euch etwas sehr Interessantes aus meinem Leben. Ich behalte den Tag, weil ich an dem Tag von meinem Herrn wieder Leben bekommen habe. 18. Oktober 2010. In Schellenberg, in Rumänien, haben wir uns als Geschwister entschieden, eine Scheune nieder abzureißen, damit wir unseren Saal verlängern. Also wenn ich euren schönen Saal sehe, oh, würde ich ihn so rüber transportieren können nach Schellenberg. Unser Raum ist so breit, von Mauer zu Mauer und 6 Meter und wir sammeln uns manchmal 100 und über 100 Menschen, weil manchmal bei 40 Grad im Sommer, ach, oh, schwer haben wir es. Und wir haben uns entschieden, wir wollen anbauen. Dazu steht uns ein Schuppen im Weg und der Schuppen muss niedergerissen werden. Und wir haben uns geeinigt, die Dachpfannen bleiben für das neue Gebäude und all das andere, Baumaterial, alles, was man verwerten kann, soll ein jeder nach Bedarf sich bedienen, aber er muss dafür sorgen, dass der Müll auch wegkommt. Es muss reinbleiben zurück. Und ich habe mich entschieden, weil ich auf Heizung, auf Holz umgestiegen habe, ich behalte mir die morschen Sparren, die da sind. Ein anderer sagte, ich will noch etwas bei meinem Hause und er hat sich die guten, ich habe die schlechten und so gemischt. Und irgendwann, ich ging so vorsichtig, weil ich wusste, es könnte sein, dass mir der Feind eine Falle stellt. Und tatsächlich, am Nachmittag, als ich müde wurde, gleitet mir ein Sparren, ich musste ihn immer rüberwerfen, und er rutscht mir rechts aus und ich stürze 4,20 Meter in die Tiefe. Könnt ihr euch vorstellen. Kopflandung. Ihr wundert euch, dass ich jetzt noch bei euch bin, dass ich keine Wirbel gebrochen habe und dass ich meine Arme bewege. Aber wisst ihr, wie gütig Gott ist? Sein Tun ist richtig. Während meiner Arbeit bricht so ein Sparren und er stellt sich so an der Mauer so quer, diagonal. Und als ich dann eine Stunde später dann stürze, die Kopflandung erlebe, auf dem halben Weg triff ich mit meiner linken Schulter diesen Sparren und mache eine 180-Grad-Drehung in der Luft und lande mit meinen Füßen unten auf dem Boden. Mein Freund, der Missionsleiter Theodor und der Älteste, der Nico, hören plötzlich Funkstille. Sie sprachen zusammen und sie rufen nur, Edi, ist alles in Ordnung? Und ich sage, jetzt, ich öffne die Augen, wo werde ich sein? Da Werde ich beim Allerhöchsten sein? Werde ich meine liebe Frau sehen, die mir im Voraus gegangen ist? Was werde ich sehen? Und ich habe die Augen geöffnet und ich habe neben mir einen 20 cm Nagel gesehen und ich habe gesagt, ich bin immer noch auf ihr. Oh, ich muss noch powern, ich muss noch dienen, ich muss noch arbeiten. Da ich keine Schmerzen hatte, dachte ich, vielleicht bitte, was ist los? Dann habe ich bemerkt, ich bewege die Arme, ich bewege die Füße. Und dann habe ich laut gerufen, ist alles okay, ich komme gleich zu euch. Geschwister, warum sage ich euch das? Wer den Allerhöchsten hat, hat keine Angst vor dem Tod. Warum? Auf dem Sterbebett hat meine liebe Frau Maria mir gesagt, Edi, das Schönste kommt noch. Ist das nicht gewaltig? Kennt ihr eine Körperschaft auf Erden, die Perspektive nach dem Tod hat? Die Gemeinde Jesu Christi, der Leib Jesu Christi, die Brautgemeinde Jesu Christi hat eine Perspektive über das Grab. Warum? Weil der Allerhöchste zu Rechten des Vaters für uns Fürbitte tut und betet für dich und für mich und sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhören soll. Und wenn mein Herz betrübt und bestürzt ist, sagte mir, was bist du so bestürzt? Was bist du so besorgt? Was bist du so unruhig? Habe ich dir nicht gesagt, ich gehe dir eine Stätte zubereiten? Das ist Evangelium Jesu Christi. So ein Lebensstil hinterlässt Spuren für Menschen, die um uns sind. Ich möchte jetzt ein negatives Bild, es ist ein paar Minuten nach 8, ich hoffe, dass ich vielleicht noch in ein paar Minuten euch zeigen kann, den Belsazar, ein Mann, geprägt von einem anderen Lebensstil, weil sein Gott Holz, Silber, Stein, leblos, Materie, mit der er nicht kommunizieren kann. Und wir lesen in Daniel Kapitel 5, dieser Mann tut 3 gravierende Fehler. Ein Mensch, der keinen lebendigen Gott kennt, keine Beziehung zu Gott pflegen kann, tut 3 gravierende Fehler. Erstens, er berauscht seine Seele, damit die Seele nicht zu ihm reden kann. Denn die Seele ist der immaterielle Teil des Menschen. Und aus dem Grund tut er den ersten Fehler. Er gibt sich dem Genuss des Alkohols hin. Kapitel 5, Vers 1. Ich weiß es aus Sprüche Kapitel 31. Ihr könnt das lesen, Vers 4 bis 6. Die Mutter des Königs Lemuel sagt dem König Lemuel, Lemuel, es geziemt sich nicht den Königen, sie sollen trinken. Starkes Getränk ist nicht für Könige und Vornehme. Warum? Sie können das Recht biegen, aber gib Getränk dem, der ein trauriges Gemüt hat, der ein trauriges, niedergeschlagenes Herz hat, damit er vergessen soll. Was wollte eigentlich Belsazar? Er wollte vergessen, dass sein Opa sich bekehrt hat und hat seiner Seele immer wieder Rausch, Rausch und wieder Rausch. Und in diesem Lebensstil geprägt von Alkohol und von den fleischlichen Lüsten und Begierden, bleibt er nicht da stehen, sondern er tut den zweiten Fehler. Es wird uns gesagt im Worte Gottes in Kapitel 5, er verlangt, dass man ihm die goldenen Gefäße herbeiführt. Und wenn ihr in dem dem Buche Esra lesen werdet, als Parallelstelle, Kapitel 1, da wird uns gesagt, 30 goldene Becher wurden aus dem Tempel aus Jerusalem entnommen und über 400 silberne Becher. Und diese goldenen und silbernen Bechern hat er verachtet. Ich kann es mal so sagen, das ist ja auch nur Materie, Gold. Aber dieses Gold, diese Becher wurden geweiht. Sie wurden geheiligt. Sie wurden aus dem Profanen, aus dem Säkularen genommen und Gott geweiht. Und wenn es Gott geweiht ist, dann gehört es dem lebendigen Gott. Und aus dem Grunde hat dieser Mann einen gravierenden Fehler begangen. Er hätte das nie gedurft. Und als drittes, im vierten Vers, lobt er die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Er hat nicht aus der Geschichte gelernt. Er hat nicht aus dem Leben seines Großvaters Nebukadnezar gelernt, als er Babylon sah, als er diese hängenden Gärten sah, als er die Pracht und Schönheit Babylon sah, sagte, oh, das habe ich alles mir zuzuschreiben. In dem Augenblick, wo ein Mann, ein Mensch, egal wer er auf Erden ist, Gott die Ehre nicht mehr gibt, sondern sich die Ehre zuschreibt, in dem Augenblick wird er bestraft. Denkt an Herodes, die Würmer haben ihn zerfressen. Denkt an Nebukadnezar, 7 Jahre verstoßen. 7 Jahre isst er oder frisst er Gras, bis seine Sinne kamen. Bei Belsazar war es genauso. Und ich blende jetzt wieder zurück, ich führe euch mal in eine Begebenheit. In den Ende der 80er Jahren in Rumänien hat sich ein Mann weihräuchern lassen wie kaum einer. Ehre! Man hat ihm gesungen, Hymnen. Und als ich bemerkt habe, wie gotteslästerlich alles zugeht, habe ich gesagt, gepredigt, der Kommunismus wird demnächst pleite gehen. Könnt ihr euch vorstellen, in den Mitte der 80er Jahren habe ich den Menschen gesagt, in der Gemeinde gesagt, Leute, der Kommunismus wird abdanken. Als 86 Perestroika und Glasnost mit Gorbatschow in Russland war, wusste ich, das geht am Ende zu. Als 89 am 9. November die Mauer in Berlin gefallen ist, habe ich meinen Freunden gesagt, die Tage sind gezählt. Erinnere ich mich, Dezember, Anfang Dezember habe ich Besuch aus Deutschland und sage ihnen, zu Ostern werde ich in Deutschland sein. Und sage, das ist unmöglich, unmöglich. Zu Ostern war ich in Dresden. Gott lässt sich nicht die Ehre teilen mit uns Menschen. Mein großer Traum und Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Ich träumte in den 80er Jahren, Reich Gottes zu bauen, zu evangelisieren, Menschen zu unterweisen, zu unterrichten, zu belehren, ihnen zu helfen, dass sie Mission tun. Und diese Arbeit ist entstanden. Wo die meisten ausgewandert sind 1990 nach Deutschland, durften wir als Ehepaar mit meiner lieben Frau, mit 4 Kindern Reich Gottes bauen. Ich weiß nicht, ob ihr das davon wisst oder nicht. 1990 wurde ein Kuhstall der Kolhose gekauft, 80 Meter lang, 12 Meter breit. Und daraus ist ein Bibelzentrum geworden. Ich habe mich ertappt, als ich diesen Kuhstall gekauft habe. Es stank nach Ammoniak, nach Urin. Es war eine Bauruine. Ich stehe da und bete. Darf ich dir mal sagen, stell dir vor, du betest und Gott erhört dich. Ich bin da in dieser Bauruine und weihe diese Mauern meinem Herrn, so wie einst in Israel die Becher geweiht wurden. Und sag, Herr, ich weihe dir diese Mauern. Mach was Schönes draus. Zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Wirke mächtig, Herr. Dass aus diesem Kuhstall Segen rausfließen kann in Rumänien und in die ganze Welt. Und als ich so das Wort die ganze Welt ausgesprochen habe, bin ich inne, habe aufgehalten, habe nicht mehr gebetet. Und dann sagt meine Vernunft, wie ein Kuhstall für die ganze Welt. Der Herr sagt, Meinst du, es ist bei mir was unmöglich? 10 Jahre später, 2003, im Kuhstall von Schellenberg war die Weltkonferenz der Brüdergemeinde, IBCM 3. Vancouver, Buenos Aires, da ging's nicht, Rom, und dann kam Bukarest, es war nicht möglich, dann hat man in Schellenberg es gehalten. 10 Jahre später geht mein Gebet in Erfüllung. Und ich freue mich so, wir haben Männer und Frauen, die wir motivieren und belehren und unterweisen für die Mission. Und längst kam zu uns ein Schüler aus der Mongolei, einer aus Pakistan. Die sind da im 2-Jahres-Kurs und bereiten sich vor für die Mission. Von uns aus sind Missionare ausgegangen, in Fernostasien, nach Afrika, ins Land rein und bauen Gemeinde Jesu. Geschwister, warum sage ich euch das? Der allerhöchste Gott will verherrlicht werden. Und der allerhöchste Gott will dich und mich dazu gebrauchen, dass Reich Gottes gebaut wird. In dieser Zeit habe ich den Gerhard auch kennengelernt und wir konnten gemeinsam, ich sage, das ist nicht meine Arbeit. Das konnte Gott ein Stück durch mich, ein Stück durch Gerhard, ein Stück durch andere Brüder, durch andere Freunde, es wirken, dass wir ein Missionszentrum in Herzen Rumäniens haben, zur Verherrlichung unseres großen Herrn. Frage an uns, lohnt es sich für Jesus Christus zu leben? Welcher Zeit zeigt es uns? Er trinkt, er lebt ein Leben in Saus und Braus. Sein Gott ist sein Bauch, die Triebe des Fleisches, die frönt er. Er verachtet den lebendigen Gott. Es reicht eine Hand. Schreib nur einen Satz. Mene tekel ufartim. Er hat Angst, wir lesen es, dass seine Knie schlottern. Er hat Angst, er kann nicht mehr, er weiß nicht mehr. Seine Gedanken erschrecken ihn. Er hat sicher dran gedacht. Und wenn es ein Allerhöchster gibt, und wir wissen, es gibt ein Allerhöchster. Ich möchte an dieser Stelle unterbrechen. Ihr werdet wahrscheinlich am nächsten Dienstag Fortsetzung machen. Was nehmen wir mit heute Abend? Mein ganzes Leben ist eine Aussage. Wer aufs Fleisch seht, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wir haben Belsazar. Wer auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ist das nicht motivierend? Wie schön, dass wir so leben dürfen, dass wir uns so Gott hingeben dürfen, dass wir so unserem Herrn sagen dürfen, Herr, ich wünsche, dass ich mein ganzes Leben für dich lebe. Ich wünsche, Herr, dass am Ende meines Lebens eine Aussaat da ist. Ich bete immer am Ende eines Tages, wenn ich den Tag so Revue passiere und über all die Eindrücke denke, denke ich immer wieder zurück und sage, Herr, ich wünsche, dass auch dieser Tag in den Büchern der Ewigkeit wiedergefunden wird. Ich wünsche, dass so Tage, die du mit Jesus Christus erlebst, wiedergefunden werden. Dass wir nicht umsonst leben. Dass wir nicht am Leben vorbeileben, dass wir nicht irgendwann vor unserem Herrn stehen als selige Menschen, weil Christus unser Seelenheil erworben hat und mit leeren Händen. Sondern dass wir immer überlegen, was kann ich tun? Wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich beten? Wo kann ich etwas bewegen noch, damit Reich Gottes gebaut werden kann? Damit Christus sich verherrlichen kann. In mein Leben und dann durch mein Leben. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich hoffe, dass ich Freunde gewonnen habe, die an mich denken, die für uns beten, die uns begleiten. Wir brauchen eine feurige Gebetsmauer. Für die nächsten Tage brauche ich ganz besonders Gebetsunterstützung. Ich werde viel durch Deutschland herumfahren Und ich plane mit einer ganz großen Gemeinde, fast 1000 Mitglieder in Herford, eine Evangelisation im Monat Mai. Und ich freue mich, wenn ihr vom 11. bis den 16. Mai für mich betet. Ich bin jetzt mit Ihnen im Gespräch, bereiten uns vor, wir heiligen, reinigen unser Leben. Und die Woche drauf, vom Sonntag bis Sonntag in einer Woche, bis den 16. bin ich dann in Lindorf bei Osnabrück und habe eine Vertiefungswoche. Betet für mich, dass der Geist Gottes mir Weisheit gibt. Mit dem, was der Herr in mein Herz gelegt hat und gewirkt hat, dass ich ein Segen sein kann für andere Menschen. Und betet für die vielen, vielen, die zu Seelsorge kommen. Dass ich da Weisheit habe, in einer rechten Art und Weise Reich Gottes bauen zu können. Und dann, wenn ich zurückkomme nach Rumänien, nehmen die mich immer ausgeruht. Sie sagen, ich bin in Urlaub in Deutschland. Und dann sagen sie, gut, dass du zurück bist. Und dann volle Kanne geht's weiter. Ich möchte euch ein ganz besonderes Gebetsanliegen mitgeben, betreffs Rumänien. Angesichts der ganzen Entwicklungen haben wir eine so große offene Tür. Schellenberg ist im Zentrum des Landes, ganz nah an der Kulturhauptstadt Europas 2007. Unsere Gemeinschaft oder unsere Gemeinde hat sich verdreifacht. Wir haben ein Missionsgebiet vor der Haustür, hunderte von jungen Menschen, Kinder, Jungschar, junge Menschen, leben in Schellenberg. 2 Kilometer außerhalb von der Großstadt Hermannstadt, 135.000 Einwohner. Und wir haben dieses Missionsgebiet Schellenberg. Wir tun da Arbeit unter den Teenies. Die Eltern kommen, Mütter kommen. Wir haben manchmal die Festhalle in Schellenberg plumpsvoll, 200 bis 300 Menschen kommen. Wir laden sie ein, die Festhalle ist ganz voll. Und wir haben einen Gebetswunsch, ein Gebetsanliegen, dass der Herr es schenkt, dass wir das 25-jährige Bestehen der Gemeinde im September in neuen Gemeinderäumen haben. Wir stehen kurz bevor dem Kauf eines Grundstücks, 3000 Quadratmeter, mit 50 Euro ein Quadratmeter, ein Sechstel der Summe fehlt mir noch. Wir wollen es durchstarten, dass wir im September, und wir laden euch ein, kommt, erlebt, wie Christus seine Gemeinde in Rumänien baut, wie Menschen Christus suchen, wie junge Menschen Orientierung suchen. Wir haben einen Club gegründet. Jeden zweiten Samstag kommen bis zu 60 Teenies, damit wir sie unterweisen mit dem Evangelium. Wir können ganz gezielt beten. Am 11. April bis zu den Osterferien haben wir eine Woche, Schulwoche mal anders. Und die Schule in Schellenberg hat uns als Gemeinde, als Brüdergemeinde in Schellenberg gebeten, wir sollen die ganzen Kinder eine Woche unterrichten, einmal anders. Das ist die Herausforderung. Betet für uns. Für das geistliche und für das materielle Projekt. Ich freue mich von ganzem Herzen zu wissen, dass der Herr uns dieses Vorrecht gibt, etwas zu bewegen für ihn. Lass dich von Gott gebrauchen. Vielleicht in einer Bresche, dass du Hände hebst für uns, dass du sonst irgendwie uns hilfst. Und ich freue mich, dass wir so gemeinsam sehen dürfen auf Hoffnung. In Anbetracht dessen, der ewige Siegeskranz steht uns bevor. Amen.
Das Lied 244.